bei dem Begriff sexualisierte Gewalt, ich habe ja schon gesagt, dass es schwierig ist mit der Definition. Und das kann man ganz gut nachzeichnen an dem Beispiel Belästigung auf der Straße, also Street Harassment. Auf der einen Seite möchte man es als gewaltsam beschreiben, wenn eine Frau erniedrigende oder auf den Körper reduzierende oder objektivierende Dinge hinterhergerufen werden. Aber gleichzeitig möchte man sowas nicht gleichsetzen mit Vergewaltigung. Wenn man sich aber fragt, wie in der Gesellschaft, in der es kaum öffentlich wahrnehmbare körperliche Gewalt gibt und die sich selbst als so zivilisiert schreibt, zu so hohen Zahlen an Betroffenen kommen kann, dann ist es wichtig, sexualisierte Gewalt möglichst weit zu fassen und jedwede sexuell konnotierte, grenzüberschreitende Handlung mit einzubeziehen. Von der anzüglichen Bemerkung ist es nicht mehr weit zu der ungewünschten Hand am Arsch. Und dort, wo ungewollte Berührungen toleriert werden, wird Vergewaltigung leichter möglich, denn die Wurzeln sind die gleichen. Ein Mann, der einer Frau hinterherruft, wie schön das Kleid doch ihre Kurven betont, der glaubt, ein Anrecht zu haben, als Mann weibliche sexuelle Ausstrahlung bewerten zu dürfen und den Mensch damit auf ein sexuelles Objekt zu reduzieren. Oder auch der junge Mann, der nach drei romantisch verlaufenden Abenden glaubt, jetzt aber ein Anrecht darauf zu haben, doch mal rangelassen zu werden. Oft wird Frauen aber gesagt, dass, wenn ihnen jemand sagt, wie sexy sie doch sind, dass sie das als Kompliment nehmen sollen und sich darüber freuen sollen. Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen sagt das aus, dass das Ziel von Frauen wäre, gut auszusehen, und ob sie das tun, bestimmen Männer. Und zum anderen dienen solche Komplimente eher dazu, der Frau ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, nämlich als Objekt, das hübsch auszusehen hat. Außerdem passiert Street Harassment immer und überall, und das führt dazu, dass sich Frauen immer und überall unwohl fühlen. Denn es passiert mittags und nachts an der Haltestelle, zu Hause und in der U-Bahn. Und Frauen ein ständiges Gefühl der Unsicherheit und Machtlosigkeit zu vermitteln, ist ein geeignetes Mittel, um sie klein zu halten. Das führt dazu, dass Frauen nicht mehr alleine oder gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, und in jedem Fall nimmt es ihnen die Autonomie. Außerdem bedeutet Street Harassment die Reduktion auf äußere Erscheinungen und damit die Reduktion auf ein reines Sexobjekt. Die Nicht-Thematisierung von sexualisierter Gewalt führt dazu, dass der Raum für Täter für Grenzüberschreitungen weiter offen ist, weil diese nicht fürchten müssen, zur Verantwortung gezogen zu werden. Die Bewertung von Frauen obliegt den Männern. Der freie Zugang zum sogenannten Öffentlichen wird ihnen verwehrt. Sie können sich nicht gleichwertig oder autonom bewegen. Sie werden mindestens objektiviert, meistens eingeschüchtert und ausgeschlossen. Objektivierung. Die Objektivierung von Frauen ist also ein Grundpfeiler der Rape Culture. Als Beispiel dafür könnte man die Kleidungsregeln an Schulen nehmen. Zum Beispiel ist im Juli 2015 eine Realschule im Schwarzwald in die Medien gekommen, als sie ein Hotpants-Verbot aussprach. Und wenn jungen Mädchen nahegelegt wird, sich doch geschlossener oder anständiger zu kleiden, dann ist die Begründung dabei oft, dass sie mit dem Zeigen ihres Körpers die männlichen Mitschüler oder das männliche Personal irritieren würden. Hierbei wird der weibliche Körper zum Objekt männlicher Lust und die Person darin auf diesen reduziert. Gleichzeitig werden Mädchen oder Frauen bestraft für das Zeigen ihres Körpers, beziehungsweise dafür, dass sie eine sexuelle Ausstrahlung haben. Und gleichzeitig wird Jungen oder jungen Männern zugestanden, oder auch alten Männern zugestanden, dass sie sich gegen diese Ausstrahlung nicht schützen könnten. Das heißt, das ist ganz klassisch die Umkehrung des Täter-Opfer-Verhältnisses. Ob aber einem weiblichen Körper sexuelle Ausstrahlung zugeschrieben wird oder nicht, liegt im Deutungsakt des Betrachters. Es ist nicht der Körper selbst, sondern die Deutung dessen. Und sowieso eine Lehrkraft, die sich von der Schülerin sexuell angezogen oder abgelenkt fühlt, sollte sich mal fragen, was an der Deutung des Gesehenen schiefläuft und nicht der schutzbefohlenen ein T-Shirt überziehen. So, die Verdrehung von der Täter-Opfer-Rolle gibt es auch anderswo. Ganz klassisch wäre da zu nennen das Victim-Blaming. Es gibt keinen anderen Straf- oder Gewalttatenbereich, in dem die Opferrolle der anzeigenden Person so krass angezweifelt wird wie im Bereich sexualisierter Gewalt. Hat sie wirklich Nein gesagt? Wollte sie das nicht eigentlich doch? Warum war sie überhaupt am Ort des Geschehens? Hat sie sich nicht wissentlich in Gefahr begeben? Victim Blaming. Fragen dieser Art zielen darauf ab, der Betroffenen mindestens eine Mitschuld zu geben und damit die Tat des Mannes zu entschuldigen oder zu mindern. Der Rock, der doch geradezu als Einladung zu verstehen war, leider kennt man diese Ausflüchte. Übrigens ein Satz, der tatsächlich mal in einem Gericht bei so einer Verhandlung gefallen ist, war, man kann ja nicht erwarten, einem Hund einen Knochen zu zeigen und man kann ja nicht einem Hund einen Knochen zeigen und dann erwarten, dass der nicht mit dem Schwanz wedelt.
So lustig ist das nicht.
Ich mache einfach weiter mit dem Beispiel Gina Lisa Lofink. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Die hat zwei Männer beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Und bei der wurde diese Glaubwürdigkeit so richtig krass angezweifelt. Das ging auch so in die Richtung, wer mal irgendwann irgendwas in Richtung Pornografie gemacht hat, kann ja schon gar nicht mehr vergewaltigt werden. Im August 2016 sollte sie dann 20.000 Euro zahlen wegen Rufmord. Sie wollte in Revision gehen, was abgelehnt wurde. Und auch in dem Fall dürfen die Männer jetzt öffentlich nicht mal mehr Vergewaltiger genannt werden. Ein Gerücht, das dazu beiträgt, dass Victim Blaming weitergibt, ist das der angeblich so oft vorkommenden Falschanzeige. Die Behauptung dabei lautet, dass Frauen Aufmerksamkeit wollen oder dem vermeintlichen Täter schaden. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, wie mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt umgegangen wird, also ich meine, so auf der Bullenstation oder vor Gericht, aber auch im Freundeskreis oder in der Familie, dann kann man sich nur noch schwer vorstellen, dass das irgendjemand freiwillig macht. Und in Wahrheit liegt dann auch die Rate der Falschanzeigen mit unter 8% unter der Rate von Falschanzeigen in anderen Straftatenbereichen, wie beispielsweise dem Autodiebstahl. Und wenn man dann noch die Dunkelfeldforschung hinzunimmt und die Fälle mit einberechnet, die nicht zur Anzeige gebracht werden, dann kommt man zu einem Ergebnis von irgendwas unter 1%. Aber wer einen Autodiebstahl meldet, wird dennoch meistens nicht gefragt, ob die Person nicht insgeheim gewollt hat, dass das Auto geklaut wird, ob das Auto nicht geradezu danach geschrien hat, geklaut zu werden, oder ob sich die Person nicht hätte denken können, dass ein so schönes Auto in so einer blöden Gegend doch auf jeden Fall geklaut werden würde. Das nächste Thema, ich habe in Ermangelung eines besseren Namens das einfach mal den Ja-Nein-Mythos genannt. Ein weiterer sich hartnäckig haltender Mythos ist der, dass Frauen oft Nein sagen, wenn sie Ja meinen. Die Wurzeln davon sind kompliziert, aber ein Teil dazu bei trägt der Doppelstandard, der angelegt wird an Frauen, wenn es um Sexualität geht. Also auf der einen Seite gilt eine Frau, die offen zeigt, dass sie Interesse an sexuellen Beziehungen hat oder die ausleben möchte, als Schlampe und damit nicht respektfähig. Und andererseits, wenn eine Frau nicht interessiert ist oder dann auch nicht bereit ist für sexuelle Handlungen, dann ist sie frigide und dazwischen scheint es irgendwie nichts zu geben. Eine weitere Grundlage für diesen Ja-Nein-Mythos würde ich in... Achso, das war das Beispiel für Doppelstandard. Weitere Grundlage würde ich in der Verleugnung oder Tabuisierung weiblicher Lust sehen. Das heißt, man geht irgendwie davon aus, dass es eine weibliche Sexualität nicht gibt, beziehungsweise wenn es sie gibt, dass sie eine nicht ernstzunehmende ist. Und wenn man das erstmal voraussetzt, dann geht es in der Beziehung zwischen Mann und Frau nicht mehr darum, was eine Frau möchte, sondern was sie bereit ist zu geben. Ganz kurz, ich mache das davor. Das Auffällige an der patriarchalen Vorstellung zur Sexualität der Frau ist also, dass sie gleichzeitig auf das Dasein eines Sexobjekts reduziert wird aber im selben Moment kein Eigeninteresse an Sex zu haben scheint. Kate Millett schrieb in ihrem Buch Sexus und Herrschaft: Man muss das Paradoxe der Situation richtig einschätzen, wonach das Patriarchat auf der einen Seite aus der Frau ein Sexobjekt machen wollte, sie auf der anderen Seite aber daran hinderte, sich an der Sexualität zu erfreuen, die anscheinend ihr Schicksal ist. Dieses Konzept von Geben und Nehmen von Sex hat auch in anderen Bereichen Auswirkungen. Dazu gehört das Phänomen des Pickup-Artists. Bei Pickup-Artists geht es um eine als Kunst bezeichnete Technik von heterosexuellen Männern, um Frauen abzuschleppen und mit Tricks dazu zu bringen, Sex mit ihnen zu haben. Die Pickup-Artists sind in den USA durch das Buch The Game, zu Deutsch Die perfekte Masche, des amerikanischen Journalisten Neil Strauss bekannt geworden und sind auch in Europa inzwischen weit verbreitet. Wer Bock hat, sich so richtig zu gruseln, kann gerne Lob des Sexismus von Ludovico Santana lesen. Das gehört auch so in diese Sparte. Abgesehen davon, dass da Techniken verwendet werden, die auf Lügen und Manipulation basieren, ist allein schon der Gedanke hinter diesem Kunsthandwerk ekelerregend. Sex, eine Sache, deren Reiz es ist oder sein sollte, dass zwei oder mehr Menschen freiwillig einwilligen, Momente gemeinsam zu erleben, wie auch immer, wird zu etwas, was Person A von Person B bekommt. Wo man doch irgendwie meinen könnte, dass es ein schönes Gefühl auslöst, dass jemand mit dir schlafen möchte. Naja, aber beim Pickup-Artist geht es eben darum, die andere Person dazu zu bringen, Sex zu geben oder sich dafür zur Verfügung zu stellen. Je aussichtsloser die Situation zu Beginn, desto erfolgreicher war dann The Game. Und da wieder die gleiche Annahme, dass Frauen eher kein Interesse an Sexualität hätten oder wenn sie das haben, dass dieses Interesse oder Nichtinteresse einfach nicht respektiert wird, sondern man muss sie eben überreden. Genau. Also die Fähigkeit, selbstbestimmt und ohne Manipulation über die eigene Sexualität zu entscheiden, wird Frauen abgesprochen oder gleich ganz praktisch genommen. Was dann würde der Schritt, jemanden durch psychische Manipulation dazu zu bringen, in sexuelle Aktivitäten einzuwilligen, die sie ohne Manipulation nicht getan hätte, ist nicht so unähnlich dem Schritt, jemanden durch körperliche Drohung zu derlei zu nötigen. Dass das heute mit dem Thema keine Fun-Veranstaltung werden würde, mit Happy End, war hoffentlich schon am Anfang klar. Ich wollte aber jetzt trotzdem noch kurz am Ende versuchen, positive, praktische Ansätze aufzuzählen, die vielleicht dazu beitragen können, den sexistischen und gewaltförmigen Normalzustand zu bekämpfen. Das erste wäre das Consent-Konzept. Consent bedeutet sowas wie Einwilligung und dabei geht es darum, dass man alle Teilnehmenden von sexuellen Aktivitäten danach befragt oder fragt, ob das in Ordnung ist, was man gerade macht. Das heißt, es ist ein bisschen mehr als das bekannte No means No, was fordert, dass der Widerspruch von Frauen ernst genommen und respektiert wird. Hier geht es eher um Only yes means yes. Das Hauptaugenmerk beim Consent-Konzept wird auf Kommunikation gelegt. Die muss nicht immer sprachlich sein, aber gerade zu Beginn wird dazu geraten, dass man Missverständnisse so am ehesten ausräumen kann. Genau. Und auch, ja, nicht nur zu Beginn, man sollte immer wieder nachfragen. Vielleicht kennt ihr dieses Video, wo das Consent-Konzept mit der Tasse Tee verglichen wird. Es gibt so ein ganz nettes Video, vielleicht muss ich das mal da einfügen, wo das erklärt wird mit wann man einer Person Tee anbietet oder ihr Tee einflößt, nämlich nicht dann, wenn sie gerade bewusstlos ist oder man sollte nicht davon ausgehen, dass sie heute Tee mag, nur weil sie gestern Tee getrunken hat. Genau. Rande, wenn ihr mal das Video gucken wollt. Es geht um Respekt voreinander und darum, dass man selber ein Interesse daran hat, dass die Entscheidung des Gegenübers respektiert wird. Das zweite wäre vielleicht sowas wie Awareness. oder ein Bewusstsein schaffen, sexualisierte Gewalt thematisieren, sich darüber austauschen, andere Menschen darauf hinweisen, wenn sie sich sexistisch oder objektivierend gegenüber Frauen äußern. Als Beispiel dafür, vielleicht kennt ihr das in so linken Partykreisen oder so, im Vergleich zu Mainstream-Partys gibt es häufig so ein Awareness-Plakat. Genau, hängt hier auch. Dann sowas wie Selbstverteidigung. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich das mit reinnehmen will, weil ich damit nicht sowas aufmachen will wie jede Person muss sich verteidigen können. Das ist sehr schnell so ein Rückschluss, von dem ich finde, dass man den nicht einfach ziehen kann. Und eigentlich wäre es cooler, wenn sich die gesellschaftliche Realität so verändert, dass Frauen sich nicht selbst verteidigen müssten. Genau, und es gibt auch einfach schlicht Menschen, die nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen. Deshalb kann das also keine Lösung für alle sein. Ich habe nicht den Anspruch an Betroffene, sich zur Wehr zu setzen, aber es kann eben für manche zur individuellen Steigerung der Lebensqualität beitragen. Also, Macke aufs Maul.